Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Plattsport. Der Sportpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 61. Folge Plattsport. Mein Name ist Martin Tetzlaff. Es ist heute der 30. Juli 2020. Es sind hier in Berlin circa, ich würde mal sagen 28 Grad oder so. Ich gucke raus, Fenster ist offen, auf meinem Fensterbrett steht ein Kasten mit Lavende, der blüht und die Bienen holen sich fleißig Blütenstaub und demnächst gibt es hier bei mir im Kiez Lavendelhonig, nur wegen mir und meiner schönen Pflanzen. Es ist ein wunderschöner Sommertag und wir sind mitten im Hochsommer. Ja, und wir haben aber leider Corona. Der Satz, und dann kam Corona, wird sowieso der meistgesagteste Satz dieses Jahres sein. Und deswegen haben wir jetzt diesen seltsamen Umstand, dass die National Hockey League, die nordamerikanische Profi-Eishockey-Liga NHL, jetzt ihre Saison fortsetzt, die sie im März unterbrochen hat. Abgebrochen hat sie ja nicht, aber sie hat die sogenannte Regular Season, also den Hauptteil sozusagen der Saison mit Hin- und Rückspielen und so weiter. Das hat sie abgebrochen und sie kommt jetzt in einen Modus rein, den ich überhaupt nicht verstehe. Den ich wirklich von vorne bis hinten nicht verstehe und warum, welche Vereine dabei sind und so weiter. Und ich habe mir den Experten für NHL in Deutschland geschnappt, der hat einen wunderbaren Podcast, der heißt Bissl Hockey. Er ist zu hören bei The Zone. Er ist manchmal auch zu hören gewesen jetzt bei Amazon Prime, würde ich jetzt mal sagen. Der Mann hat einen Twitter-Handle, das heißt Fetzi6 und der Mann heißt Christoph Fetzer und er ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Christoph.
Servus, grüß dich. Wie und natürlich nicht der Einzige, der sich auskennt zur NHL in Deutschland. Einer von vielen, die das machen und sich auskennen, möchte ich schon sagen.
Mir geht's gut. Aber tatsächlich, du bist auch, weil du dich wirklich sehr, sehr, sehr rührend auch ums Eishockey kümmerst und das auch verständlich präsentierst, auf allen Kanälen, Hans Dampf in allen Gassen, bist du sozusagen mein Chosen One.
Okay.
Und du musst heute unserem Fußball-Podcast und unseren Fußballfans heute mal erklären, was da in Amerika eigentlich los war und los ist und jetzt sein wird. Du selbst wirst ab kommenden Samstag, also jetzt den 1. August, man muss es wirklich nochmal betonen, August, die Fortsetzung der NHL kommentieren bei The Zone. Und ja, wie geht's dir denn gerade erstmal so allgemein mit dem Thema Eishockey in Europa, in Deutschland, auf der ganzen Welt?
Man ist halt in der Situation immer total hin und her gerissen. Ne? Also ich mag den Sport halt einfach unglaublich gern und ich habe jetzt halt die letzten Tage wieder geschaut und mich auch damit beschäftigt, wie sehen die Serien aus, wer kann was, wer ist gut, wer ist vielleicht nicht so gut, wer ist gut drauf. Und dann schaue ich jetzt abends auch immer, weil es auch zu guten Zeiten kommt. Also es geht um 6 deutscher Zeit meistens los. Das ist auch total ungewöhnlich, aber es ist halt so, weil jetzt viele Spiele zu absolvieren sind in kurzer Zeit. Und ich merke halt schon, dass ich da Bock drauf habe. Also ich schaue einfach gern Eishockey. Das ist einfach schon seit über 20 Jahren, 25 Jahren mittlerweile Teil meines Lebens. Gleichzeitig ist halt weiter Corona. Ne? Wir sind ja weiter in der Pandemie und deswegen fühlt sich das auch alles total komisch an. Allerdings muss man jetzt sagen, im Eishockey haben sie es halt jetzt wirklich so gemacht. Wir haben mehrere Stufen, mehrere Phasen und testen die Spieler und dann packen wir die halt in 2 Städte und die sind halt tatsächlich in der Bubble. Also da kommt keiner rein und keiner raus und da kann auch nicht groß was passieren, wenn die alle getestet sind. Und insofern sind die alle abgeschirmt. Ich stelle mir das für die Spieler und alle anderen, die da sind, gar nicht so leicht vor, ne? Weil du bist natürlich dann auch getrennt von deinen Familien. Erfährst auch nicht so wirklich, was los ist und von deinen Freunden. Aber es ist halt nun mal so und insofern würde ich sagen, ist es so, wie die NHL das Konzept erstellt hat, relativ safe oder ziemlich safe oder sehr safe. Ja, und dann spielen die halt in leeren Stadien jetzt Eishockey, nonstop fast.
Dann lass uns das doch mal von vorne aufrollen. Also wir machen ja das alles kurz und prägnant. Dennoch, man hat die Saison nach rund 70 Spielen abgebrochen. Man hat, einige Mannschaften hatten 70, 71, andere 68. Hat auch mit dem Modus zu tun, den die NHL sonst so hat. Ist ja nicht so irgendwie, keine Ahnung, Samstag, Sonntag sind mal jeweils zwei Spiele oder so und dann ist die ganze Woche nichts. In den USA ist ja Eishockey oder überhaupt Sport jeden Tag. Deswegen haben wir auch unterschiedliche Anzahlen an Spielen. Was hat die NHL jetzt ganz genau gemacht im März?
Also erstmal hat sie die Saison unterbrochen und man wusste natürlich nicht, wie es weitergeht, aber dass jetzt dieser Restart eben als der Restart festgelegt wurde, hat man sich halt überlegt, wie kann man jetzt direkt in die Playoffs reingehen, ne? Weil es war halt, ist dann einfach so, dass ein paar Mannschaften schon abgeschlagen sind und man sich dann gedacht hat, okay, wenn wir jetzt die Saison komplett zu Ende spielen, also nochmal diese, sagen wir, 12 bis 15 Spieler, die noch gefehlt hätten, 82 sind es in der Regular Season, dann wären einfach ein paar Mannschaften angetreten, die haben überhaupt nichts mehr zu gewinnen, weil sie sich gar nicht mehr qualifizieren können für die Playoffs und dann noch mit dem Hintergedanken, okay, es ist eine Pandemie und es ist vielleicht auch gesundheitlich gefährlich, das hätte nicht geklappt. Insofern hat man gesagt, wir nehmen jetzt nicht 16 Mannschaften in die Playoffs rein, sondern 24. Also 24 Mannschaften sind jetzt, und Playoffs ist auch schon das falsche Wort, sind jetzt für diese erste Phase nach der Regular Season qualifiziert. Und man hat dann auch gesagt, man nimmt nicht die absolute Punktzahl, sondern man nimmt die Points Percentage. Also dass das fair ist, dass man halt schaut, so viele Punkte hat die Mannschaft halt pro Spiel geholt. Ne? Also dass man halt einfach auch
also ein Schnitt.
Ja, jetzt genau einen Schnitt hat, ne? Einen Punkteschnitt. Also wenn eine Mannschaft 72 Spiele schon absolviert hat und die andere 68, ist es klar, dass er hat sie mehr Möglichkeiten gehabt, Punkte zu holen. Insofern hat man halt diesen Punkteschnitt bei allen Mannschaften. Nimmt also jetzt 24 Mannschaften mit. Die 7, die nicht qualifiziert sind, waren teilweise auch schon abgeschlagen. Also das ist schon verständlich, dass man so macht. Es ist aber auch wirklich so, dass bei den 24 Mannschaften jetzt Teams dabei waren, die eigentlich keine realistische Chance mehr auf die echten Playoffs gehabt hätten. Und was halt so die Vermutung ist, also erstens will man natürlich jetzt keinen ausschließen, der sagt, boah, wir hätten jetzt vielleicht in den letzten 10 Spielen nochmal angreifen können und waren knapp dran. Und wir haben auch nochmal die Mannschaft nochmal verändert. Es gibt ja die Trade Deadline in der NHL, bei der man so im Februar nochmal die Mannschaft ein bisschen umbauen kann und nochmal letzte Trades machen kann. Und dann gibt es halt Mannschaften, die sagen, okay, wir sind jetzt 5 Punkte hinter den Playoffs, wir holen jetzt nochmal 2, 3 gute Spieler und greifen an. Also dem wollte man Rechnung tragen. Und was dazu kommt, ist, dass jetzt in diesem System mit 24 Mannschaften die Montreal Canadiens mit dabei sind, die New York Rangers mit dabei sind und die Chicago Blackhawks mit dabei sind, unter anderem, die keine Playoff-Teams sind in dieser Saison, weil sie nicht gut genug sind, die aber halt einfach Zuschauerinteresse generieren für die TV-Übertragungen. Und deswegen würde ich sagen, kommt man auf diese 24 Mannschaften am Ende.
Also man muss nochmal erklären, also für die ganzen Fußball- und Nicht-Eishockey-Nerds, es gibt eine Western Conference, es gibt eine Eastern Conference. Also sprich, die USA und Kanada sind einfach mal quasi in der Mitte geteilt und der Westen spielt so seine eigene Tabelle aus, der Osten tut das auch und man hat jetzt von den jeweiligen Conferences die besten 12 Mannschaften. Ist das erstmal so richtig?
Genau, ja, die Mannschaften mit dem, die zwölf Mannschaften mit jeweils dem besten Punkteschnitt. Ja.
Und dann habe ich jetzt aber gehört, die ersten 4 Mannschaften, die spielen da gar nicht mit. Was macht man da?
Du musst ja auf eine gerade Zahl dann irgendwie kommen, ne? Also, weil sonst ist ja Quatsch. Und 12, also 12, wenn du teilst, dann kommst du auf 6, dann kommst du irgendwann auf 3 und dann passt das irgendwie nicht mehr. Ne? Also musst du eigentlich halt eine Zahl, die durch, wo du am Endeffekt halt dann auf ein Conference-Finale kommst. Ne? Also du machst das ja normalerweise hast du erst 16 Mannschaften, dann 8, dann 4, dann 2, die halt dann den Titel ausspielen. Und so machen sie es jetzt auch. Die ersten 4 Mannschaften jeder Conference sind jetzt erstmal gesetzt für die Playoffs. Die spielen untereinander aber noch eine sogenannte Round Robin aus, also jeder gegen jeden in diese 4 Mannschaften und erstellen dann und haben, dann hast du eine Tabelle 1 bis 4 und die Mannschaften 5 bis 12 spielen eine Qualifikationsrunde, also schon richtige Playoffs mit einer Serie, nicht Best of 7 wie normalerweise, also du brauchst 4 Siege, um weiterzukommen, sondern in dem Fall ist es Best of 5, du brauchst 3 Siege, um weiterzukommen und von diesen 12 bleiben dann eben dann am Ende, von diesen ja, von diesen...
du musst auch nochmal nachhaken.
Acht, genau, zwischen diesen 8 pro Konferenz bleiben dann im Endeffekt 4 übrig. Ja, 4 setzen sich durch in den Serien und dann kannst du mit den 4, die schon qualifiziert sind, kannst du dann eine normale Playoff-Runde spielen. Hast du 8 auf jeder Seite, reduzierst es dann auf 4 auf jeder Seite, 2 auf jeder Seite und dann eine Mannschaft auf jeder Seite und die aus dem Osten oder aus dem Westen, die dann übrig bleibt in diesem Turnier, die spielt dann den Stanley Cup aus.
Okay, aber soweit sind wir noch nicht. Also nochmal, für mich zum Verstehen, die ersten 4 Mannschaften spielen quasi aus, wer auf 1, 2, 3, 4 landet. So, genau. Und die Plätze 5 bis 12, die spielen, also spielt der 5. gegen den 12., der 6. gegen den 11. und so weiter. Und je nachdem, wer dann übrig bleibt, da ergibt sich dann sozusagen der erste sozusagen von den ersten 4, der spielt dann gegen die Mannschaft, die sozusagen von denen, die dann unten übrig bleiben, die schlechteste ist. Oder war in der Hauptrunde.
Genau, so ist es. Okay. Also es wird dann wieder neu gesetzt, je nachdem, wer weiterkommt. Genau. Und wenn du halt dich unter den Top 4 durchsetzt und bist Erster, dann kriegst du im Endeffekt die schlechteste Mannschaft aus der Regular Season, die übrig bleibt in der Qualifikationsrunde.
Ich würde jetzt schon mal so ein bisschen auf die Awards kommen, die es dann so immer gibt. Also man hat jetzt gehört, Leon Dreisaitl, der bei den Edmonton Oilers in der Western Conference spielt, der hat jetzt einen Titel geholt, einen persönlichen Award dafür, dass er in der Regular Season die meisten Punkte geholt hat. Wie ist es denn mit den ganzen anderen Awards, die es so gibt, die eigentlich auch dafür, wo man quasi auch immer die ganze ausgespielte Saison braucht, um da irgendjemanden zu bestimmen?
Die werden ganz genauso vergeben. Also erstmal hast du jetzt mit Dreisaitl halt den Topscorer, du hast auch einen Top-Torjäger oder 2 in dem Fall mit Ovechkin und Pasternak, die halt die meisten Tore geschossen haben. Natürlich ein kleines Sternchen, weil halt einfach nicht die komplette Saison gespielt worden ist. Ne? Aber Dreisaitl war ja da auch gut dabei in der Scorerliste. Und dann gibt es halt ja verschiedene weitere Awards für den besten Torwart, für den besten Verteidiger, für den besten Defensivstürmer, für den MVP. Und die werden auch ganz normal vergeben. Und Dreisaitl ist eben sogar jetzt für den MVP Award nominiert worden. Da gibt es 2 verschiedene. Es gibt einmal den die Journalisten vergeben und einmal den die Spieler vergeben. Und in beiden ist Dreisaitl unter den Top 3. Also er hat sowohl die Wertschätzung von den Berichterstattern als auch eben von seinen Spielerkollegen. Und es hat tatsächlich jetzt auch die Chance, als erster Deutscher halt den MVP Award in der NHL zu gewinnen. Die Konkurrenten sind Nathan MacKinnon von den Colorado Avalanche und ein Kanadier und Artemi Panarin, Russe, der bei den New York Rangers spielt. Das sind die beiden, die auch nominiert sind für die Hart Trophy, für den MVP.
Also MVP auch da wieder für die Nicht-Eishockey-Bubble ist der Most Valuable Player. Also der wertvollste Spieler seiner Mannschaft und man sucht jetzt sozusagen aus diesen dreien den Spieler heraus, der in seiner Mannschaft der wertvollste Spieler war, also nicht einfach nur der Beste, das könnte man ja ansonsten an Toren oder an geblockten Schüssen oder was weiß ich, Assists oder weiß der Geier, längste Spielzeit irgendwie messen, sondern tatsächlich, man misst sozusagen den MVP daran, dass er innerhalb seiner Mannschaft am wertvollsten ist, aber für mich als hauptsächlich Fußball, Heini. Wie misst man das denn eigentlich?
Du kannst es gar nicht so wirklich messen. Das ist auch eine Diskussion, die es schon immer gibt und die es immer geben wird. Wer ist denn jetzt der MVP? Also zum Beispiel kann man sagen, Dreisaitl, oder ist es so, dass Dreisaitl nicht mehr der beste Spieler in seiner Mannschaft ist? Ne? Bei den Edmonton Oilers spielt Connor McDavid, der mit Sidney Crosby von den Pittsburgh Penguins aktuell der beste Eishockeyspieler der Welt ist. Connor McDavid auf jeden Fall der spektakulärste, unglaublich schnell und einfach technisch sehr, sehr gut. Aber der war halt zwischenzeitlich verletzt und in der Zeit hat Dreisaitl sehr, sehr gut gescored. Also ist das Argument für Dreisaitl, ja, er hat jetzt die Oilers in der Zeit auf seine Schultern genommen und obwohl Connor McDavid so ein unglaublich wichtiger Spieler ausgefallen ist, hat man das nicht gemerkt und Dreisaitl war halt dann der Boss und ist deswegen halt zum Most Valuable Player seiner Mannschaft geworden. Argument für Nathan MacKinnon von den Colorado Avalanche ist, dass er halt einfach so viel besser ist, was die Punkte anbelangt, als seine Mitspieler. Also Nathan MacKinnon hat 93 Scorer-Punkte gesammelt, Tore und Assists. Und der Zweitbeste bei den Colorado Avalanche hatte 50 Scorer-Punkte. Also er hat fast doppelt so viele Punkte geholt. Also da ist das Argument, er ist halt einfach in seiner Mannschaft, hat er so eine herausgestellte Position, dass er der MVP ist. Und bei Artemi Panarin von den New York Rangers ist es so, dass halt die Rangers eigentlich gar kein Playoff-Team sind und der aber so gespielt hat, dass sie jetzt doch für die Playoffs qualifiziert sind und halt einfach da nochmal so herausgestochen ist, dass viele sagen, okay, das ist der MVP. Und wer es dann am Ende wird, kann man noch nicht sagen, aber Dreisattel wirklich sehr gute Chancen.
Klingt spannend. Kommen wir jetzt nochmal wieder zu dem Modus zurück. Also wir haben jetzt diese vier Mannschaften oben, die anderen, meint jetzt nochmal nachrechnen, acht Mannschaften unten. Oh Gott, das ist kompliziert. Ist das kompliziert. Mein lieber Herr Gesangsverein. Acht Teams unten, so, die fangen dann an, quasi dann Playoffs zu spielen. Jeweils in einer Stadt in der Western Conference und in der Eastern Conference. In der Eastern Conference hat man sich für Toronto entschieden und im Westen hat man sich für Edmonton entschieden. Warum ist man nach Kanada gegangen? Wegen der niedrigen Infektionszahlen dort oder?
Ja, grundsätzlich, also gibt es aus meiner Sicht halt zwei Argumente dafür. Einmal ist halt Kanada einfach das Mutterland des Eishockeys und die beiden Arenen sicherlich oder die beiden Städte sind da sehr, sehr gut ausgestattet, Edmonton und Toronto. Und das Zweite ist natürlich, dass zwar die meisten Teams in der NHL aus den USA kommen, aber halt in den USA einfach die Infektionszahlen noch so viel größer sind, dass man sich, glaube ich, das nicht antun will, dann eben mitten in einer Pandemie, die ja in den USA noch deutlich mehr grassiert als in anderen Ländern, dann eben zu sagen, okay, wir spielen jetzt hier Eishockey. Sondern man geht eben nach Kanada, aber es gab auch andere Kandidaten. Es gab auch Kandidaten aus den USA, diese zwei Städte, Edmonton und Toronto, wurden halt dann einfach ausgewählt aus allen, die sich beworben haben.
Und Stichwort Corona, man hört ja auch aus anderen Sportarten in der NBA, in der MLB, in der Major League Baseball, von Corona-Fällen, gab es das auch in der NHL?
Es gab Fälle, ein sehr, sehr prominenter Spieler, Austin Matthews von den Toronto Maple Leafs, wirklich aktuell einer der besten Eishockey-Spieler der Welt, hatte es. Das wurde nicht öffentlich gemacht, dass er das ist, sondern es hieß zuerst, es gab einen Fall und dann hat es einen Journalist, der meinte, das ist jetzt eine tolle Nachricht, dass er das so verbreitet, hat das eben, Steve Simmons heißt er, hat es öffentlich gemacht, dass es Austin Matthews ist und jetzt weiß man, dass Austin Matthews das hatte, weil noch von einem anderen, zum Beispiel Corey Crawford, der mal den Stanley Cup gewonnen hat mit den Chicago Blackhawks und Torwart, der hatte es auch. Jetzt aktuell sind alle, wie man hört, alle Tests negativ, ne? Und die sind jetzt auch alle Spieler in der Bubble drin, also ja, denke ich, kann sich da auch keiner infizieren, ne? Weil man eben abgeschottet ist von der Außenwelt.
Das ist jetzt eine Frage, also in Deutschland, sorry, wenn ich unterbreche, in Deutschland beim Fußball war es ja so, die haben ja trotzdem zu Hause gelebt und wurden täglich geimpft, hätte ich fast gesagt, getestet. Wie macht man das denn in Amerika?
Ja, du hast auch ein, also ob das jetzt täglich ist, weiß ich gar nicht, aber es gibt natürlich regelmäßige Tests. Und du hast halt den Unterschied, dass eben wirklich alle in dieser Bubble drin sind und die halt, also du hast keinen Kontakt zur Außenwelt. Das kann nicht passieren, dass einer jetzt meinetwegen sich Hautcreme und Zahnpasta kauft von den Spielern in einem Supermarkt außerhalb, wie das Heiko Herrlich vom FC Augsburg gemacht hat oder halt, weiß ich nicht, dann doch mal zum Friseur geht oder so, weil es halt einfach den Friseur dann da drin gibt in dieser Bubble. Es gibt da auch Kinos, es gibt da Möglichkeiten, sich halt auch außerhalb des Eishockeys zu beschäftigen. Und somit würde ich sagen, ist die Gefahr dann nicht so hoch, dass man sich ansteckt. Also übrigens gab es aber auch für die Spieler die Option, ohne Strafe zu sagen, wir machen das nicht. Bekanntestes Beispiel, der diese Option dann eben auch wahrgenommen hat, ist Travis Hamonic, ein Verteidiger von den Calgary Flames. Jetzt nicht ein ganz, ganz großer Name, aber auf jeden Fall für die Flames ein wichtiger Spieler, der gesagt hat, nee, er macht das nicht. Und es gibt zum Beispiel einen Spieler, Max Domi, dessen Vater Ty Domi, vielleicht manchen noch was sagt, früher genau einer, der viel gerauft hat, zwar ein kleiner Giftzwerg, so kann man sagen. Max Domi ist von der Art her ähnlich wie sein Vater. Der hat, jetzt muss ich mal, ich glaube, Diabetes hat er und gehört deswegen halt zur Risikogruppe und hat länger überlegt, ob er spielen soll und hat dann aber gesagt, er ist da mit dabei. Aber es gab eben für alle Spieler schon die Möglichkeit von sich aus zu sagen, nee, wir spielen dieses Spiel nicht mit.
Und die leben dann in Hotels, die nah an der Spielstätte dann sind. Also in Toronto ist es ja, glaube ich, der direkt in der Innenstadt ist der CN Tower und daneben ist dann gleich das Air Canada Center und drumherum in den Hotels sind die dann alle untergebracht und werden dann, wenn sie dann dahin fahren, irgendwo im Bus gepackt und absolut keinen Kontakt zur Außenwelt.
So ist der Plan, genau.
Ja. Na, schauen wir uns das mal an. Und nochmal zum Modus, dann spielen die halt die Playoffs, jeder in seiner Stadt quasi, in Edmonton, in Toronto. Und das Stanley Cup Finale, hat man da schon einen Spielort definiert?
Oder fragst du mich jetzt was? Das, so weit denke ich noch gar nicht. Ich glaube, also auf jeden Fall in einem der beiden. Da erwischt mich auf dem falschen Fuß, wo das Finale gespielt wird.
Vielleicht im muss ich das wäre doch reizvoll, oder?
Nein, das ist, pass mal auf, hier ist alles terminiert auf jeden Fall schon. Western Conference, Eastern Conference. Muss ich tatsächlich nochmal nachschauen, weiß ich jetzt gar nicht, wo das Finale stattfindet. Das
ist wirklich nicht schlimm, davon hängt es jetzt auch nicht ab. Also jetzt schauen wir erstmal, dass die alle gesund bleiben. Lass uns mal über die Spiele an sich reden. Es gab jetzt 2 Tage jetzt schon ein paar Testspiele, 7 Spiele wurden gespielt. Ich habe mir mal so ein paar Zusammenfassungen angeguckt und man sieht tatsächlich keine Zuschauer. Die Plätze sind mit grauem Laken abgedeckt und an der Wand hängen irgendwie Monitore, da wird irgendwas rauf projiziert. Man hat irgendwie den Eindruck, es ist trotzdem Atmosphäre. Du hast die Spiele dir ein bisschen intensiv angeguckt. Beschreib das mal, was da passiert.
Also ich finde tatsächlich, dass es sich gar nicht so anders anhört als ein Regular-Season-Spiel in der NHL. Man muss dazu sagen, dass in der Regular-Season, in der Hauptrunde, die Stimmung gar nicht so gut ist in den Stadien. Das ist eher ruhig, das ist eher so Event-Publikum und ja, dann wird irgendwie eingeblendet, clap your hands, dann wird es mal ein bisschen lauter und wenn ein Tor fällt, natürlich wird es da lauter. Aber es gibt diese klassischen, ja, so Fangesänge, wie man sie zum Beispiel aus dem deutschen oder internationalen Fußballstadion kennt, die gibt es gar nicht. In den Playoffs ist das eine ganz andere Geschichte. Da geht es ab ohne Ende, weil halt wirklich ja, die Intensität nochmal höher ist auf dem Eis und auch auf den Rängen, weil man natürlich weiß, okay, jetzt zählt, jetzt kann meine Mannschaft, wenn man sich da durchsetzt, den Stanley Cup gewinnen. Und das fehlt natürlich, aber für mich, wo ich jetzt zuletzt die Regular Season gewohnt war, ist es kein großer Unterschied zu dieser Regular Season. Die Zuschauer sind natürlich nicht im Stadion, also du hast natürlich da kein Publikum, aber du hast halt sonst auch keine Fahnen zum Beispiel oder irgendwie Banner oder irgendwie buntes Publikum, sondern du hast halt die Leute, die da sitzen und das Eishockeyspiel anschauen. Und du hast, wie ich finde, halt einfach mehr Hintergrundgeräusche noch als im Fußball. Im Fußball hallt das Stadion da richtig und dann tritt einer auf den Ball, das hörst du dann. Man hat halt einfach im Eishockey noch viele Hintergrundgeräusche. Man hört die Schlittschuhe kratzen auf dem Eis, man hört natürlich die Pucks, die entweder gepasst werden oder geschossen werden an der Bande, die Checks und so weiter. Die Rufe der Trainer und der Spieler und untereinander. Also finde ich, dass du halt einfach da immer so einen Teppich hast. Und dazu kommt dann noch, dass die Sender teilweise auch eben so eine künstliche Crowd-Noise einblenden, von der ich überhaupt kein Fan bin. Aber wenn man das so ein bisschen als so einen Teppich noch dazu packt, dann ja, schafft man es fast, die gleiche Atmosphäre zu kreieren als mit Zuschauern. Aber halt natürlich am Bildschirm, ne? Also nicht im Stadion, klar.
Ich habe gehört, da wurden Sachen von EA Sports, also von dem Eishockey,
ja, genau,
eingespielt. Ja. Ist das wirklich wahr?
Ist tatsächlich so. Also erstmal wurden alle Fanlager aufgefordert, eben Videos zu schicken und halt auch Sound zu schicken, den man einspielen kann. Und dann arbeiten die tatsächlich auch mit dieser Crowd-Noise von EA Sports. Es hat dann teilweise auch wirklich ja ganz, ganz abstruse Momente schon gegeben. Also es gab jetzt in der letzten Nacht ein Tor, das überprüft wurde via Videobeweis von den Carolina Hurricanes. Und dann ist es in der NHL so, dass der Schiedsrichter im Mikrofon spricht und die Entscheidung bekannt gibt. Nur die Entscheidung des Mikrofons hat nicht funktioniert, die Entscheidung hat man nicht gehört, aber man hat dann gesehen, wie der Schiedsrichter auf den Mittelpunkt zeigt und das ist das Zeichen für Tor. Und dann normalerweise explodiert dann das Stadion, weil du in dem Moment halt weißt, okay, jetzt ist das Tor gefallen. Da war es aber so, dass so mit 1-2 Sekunden Verzögerung dann dieses Schreien und dieser Jubel eingeblendet wurde von den Fans der Carolina Hurricanes. Und das ist halt dann einfach, das wirkt halt auch ein bisschen komisch. Du hast insgesamt auch bei den Übertragungen übrigens 5 Sekunden Verzögerung, um halt möglicherweise ja, Wörter rauszufiltern, die nicht fallen sollen oder die nicht eben in die Wohnzimmer kommen sollen, weil die TV-Anstalten sagen, ja, um die Zeit Eishockey gezeigt wird, am Nachmittag sind da teilweise auch Kinder mit dabei und die sollen diese Wörter, die Eishockeyspieler ja regelmäßig in den Mund nehmen, nicht hören.
Aber würdest du als TV-Experte auch sagen, das kann man sich tatsächlich anschauen, ohne dass man große Schmerzen empfindet?
Ja, also ich finde, das kann man sich anschauen. Also das ist, es ist natürlich was anderes als mit Zuschauer und um Gottes Willen, ich will das jetzt nicht dauerhaft, aber ich finde nicht, dass man das anschaltet und sich denkt, das geht auf gar keinen Fall. Und es geht schon.
Wie bewertest du jetzt den sportlichen Wert? Jetzt haben, also ich habe gesehen, meine Islanders, die spielen jetzt gegen die Florida Panthers und in diesem Best-of-Five-Modus und jetzt gehen dann irgendwie die Playoffs irgendwie ratzifatzi los. Normalerweise hast du ja auch eine Zeit, da bereiten sich die Teams vor, da ist gerade die Regular Season vorbei und man kann schon so ein bisschen sehen, wo die Mannschaften stehen. Aktuell haben die ja alle fast ein halbes Jahr Pause gemacht. Wie ist denn dein Eindruck jetzt so vom sportlichen Wert der Spiele? Mal ganz abgesehen davon, dass es Testspiele sind, aber wie fit die Mannschaften sind und was auch dann am Ende so eine Saison, die jetzt zu Ende geführt wird, für einen sportlichen Wert hat im Vergleich zu einer Saison, die wir sonst haben.
Ja, schwierig zu sagen. Also ich, klar, musst du da wahrscheinlich ein Sternchen hinter den Titelträger dann am Ende machen. Aber grundsätzlich ist es halt schon so, dass jetzt jeder ja eigentlich die gleichen Chancen bekommen hat. Also dass es auch so ist, dass alle fit sind. Also es gibt kaum Verletzungen. Alle, die Verletzungen hatten, haben die größtenteils auskuriert. Also außer es hat sich jetzt halt nochmal jemand verletzt, dann ist er nicht mit dabei. Also alle Spiele, alle Mannschaften haben ihre Spieler zur Verfügung. Und Eishockey ist Eishockey. Insofern hat das, denke ich, schon einen sportlichen Wert und wird dann am Ende, wenn sie das so durchziehen, wie sie es planen, wird es auch aus meiner Sicht ein würdiger Stanley Cup Champion sein. Und es wird sicherlich auch nicht einfach oder nicht einfacher, diesen Stanley Cup zu gewinnen, weil eben, ja, weil alle so ein bisschen, ich habe so einen Eindruck, dass das Niveau wird sich vielleicht ein bisschen angleichen, was auch den Kräftehaushalt anbelangt, ne? Weil sonst hast du halt irgendwie eine 82-Spiele-Saison und manche Mannschaften sind halt schon platt. Und jetzt hast du halt nicht eine ganz so lange Saison und hast einfach nochmal einen neuen Start und alle sind ausgeruht. Und deswegen erwarte ich sogar auch besseres Eishockey, weil was man jetzt schon gesehen hat in diesen Testspielen, die insgesamt wenig sportlichen Wert haben, aber was man schon gemerkt hat, ist, dass die Top-Spieler halt einfach nochmal mehr glänzen als sonst, weil die halt, man sieht einfach, die sind besser als die anderen. Und so soll es ja auch sein. Es sollen sich ja die Mannschaften durchsetzen mit den besten Spielern, die am besten zusammenspielen. Vielleicht auch die technisch besten Mannschaften. Und das ist so ein weiterer Punkt, dass du halt normalerweise in den Playoffs nochmal eine andere Spielweise hast im Eishockey. Mehr Härte drin, mehr Emotionen. Das könnte jetzt, dadurch, dass du halt keine Zuschauer hast, die dich pushen, so ein bisschen wegfallen. Und vielleicht, dass du auch die Mannschaften nicht ganz auf dem gleichen physischen Niveau hast wie vorher, weil einfach diese Pause war und nicht jeder voll trainieren konnte. Also könnte ich mir vorstellen, dass die technisch guten Mannschaften einen Vorteil haben. Und das wäre ja aus meiner Sicht wünschenswert.
Genau, also so ein bisschen beim Fußball war es ja auch so. Da waren auch die technisch starken Mannschaften nochmal eine Schippe stärker. Und Mannschaften, die eher technisch limitiert sind, hatten es dann auch tatsächlich im Abstiegskampf in der Bundesliga wahnsinnig schwer. Also man muss ja auch jetzt nur im Abstiegskampf reden, weil die Bayern waren ja sowieso schon so weit entfernt von allen anderen, dass da eigentlich kaum eine Chance für andere Mannschaften bestand, deutscher Meister zu werden. In eurer famosen Folge bei Bissel Hockey über den Neustart der NHL habt ihr auch nochmal erwähnt, also ich glaube, das war Tom, der gesagt hat, Mensch, die Teams, die ein bisschen jünger aufgestellt sind, haben vielleicht bessere Chancen, sich zu regenerieren, weil es doch sehr, sehr viele Spiele sind, die hintereinander kommen. Also teilweise Back-to-Back, also quasi am Mittwoch findet ein Spiel statt und am Donnerstag gleich das nächste Spiel. Wie schätzt du das ein? Also auch unter dem Aspekt, dass zum Beispiel manchmal auch ein Heimvorteil eben durch das Publikum bestand. Es ist sozusagen durch diese Neutralität, die wir jetzt dann im Eishockey jetzt mal sehen, alle spielen am selben Ort, alle haben dieselbe Regenerationszeit, dass vielleicht dann der sportliche Wert noch mehr spürbar ist?
Ja, du hast halt auch keine Reisen zwischendrin. Also wenn du jetzt ein schweres Spiel gehabt hast und musst dann wieder reisen in die andere Stadt, also einmal dann teilweise fast vielleicht nicht ganz durchs ganze Land, aber du hast dann mehrere Stunden einfach Reise zwischen den Spielen und auch so Reisetage, Regenerationstage. Das fällt jetzt weg. Was dazu kommt, ist natürlich das, was Tom Kanzler ja auch gesagt hat bei unserem Podcast, dass man eben dieses Back-to-Back hat und das kann sehr raffiniert sein, wenn du zum Beispiel in einem Spiel halt zwei Verlängerungen hast, weil es wird in diesen Playoffs ganz normal 20 Minuten, 20 Minuten, 20 Minuten Verlängerung gespielt, bis ein Tor fällt. Also es kann da wirklich lange Spiele geben und am nächsten Tag musst du schon wieder ran. Da ist dann echt interessant, wie die Mannschaften drauf reagieren werden. Aber Ja, grundsätzlich fällt eben der Heimvorteil weg. Nicht ganz, ne? Es gibt trotzdem eine Heimmannschaft, es gibt im Eishockey ja noch so ein paar andere Sachen, die wichtig sind bei Heim und Auswärts. Also du kannst zum Beispiel als Heimmannschaft als letzte Mannschaft wechseln, darfst also entscheiden, welche Reihe bei einer Unterbrechung, welche Reihe du bringst. Da darfst du erst schauen, welche Reihe bringt der Gegner. Und dann kannst du entscheiden. Also das sind so ein paar Kleinigkeiten, die noch dazukommen, die aber schon wichtig sein können im Laufe eines Eishockeyspiels. Aber ja, der Fan-Charakter fällt weg. Und deswegen ist das Ganze ein bisschen mehr angeglichen. Ist meine Vermutung, das mit den technisch guten Mannschaften ist auch meine Vermutung, aber wir sehen es erst ab Samstag. Ich weiß natürlich dann auch nicht, wie es sein wird. Vielleicht gibt es auch eine Mannschaft, die ihren speziellen Stil so durchsetzen kann, dass keine Mannschaft irgendwie eine Chance hat. Aber das würde mich überraschen. Also das so Underdogs, glaube ich, haben weniger Chancen als in einem normalen Format. Aber werden wir sehen.
Mir fällt übrigens gerade ein, wie es laufen könnte mit dem Stanley Cup-Finale. Und zwar wird dann halt Reisen geben, ne? Von Edmonton nach Toronto.
Ja, es ist Edmonton. Nicht so. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, aber das hat mich jetzt brutal gefuchst, dass ich das nicht gewusst habe. Aber so weit habe ich tatsächlich noch nicht gedacht. Also es ist tatsächlich so, dass das Conference-Finale jeweils und auch das Stanley Cup-Finale in Edmonton stattfinden wird. Also vor den Conference-Finals, also Finale im Westen und im Osten, ziehen dann die vier Mannschaften, die noch mit dabei sind, die aus dem Osten ziehen nach Edmonton, und dann gibt es da das Conference-Finale und das Stanley Cup-Finale. Und der Vollständigkeit halber, weil ich da die zwei Städte genannt, wo es stattfindet, habe gesagt, das haben sich noch andere Städte beworben, die nenne ich jetzt auch nochmal schnell. Chicago, Columbus, Dallas, Las Vegas, Los Angeles, Minneapolis, Pittsburgh und Vancouver. Es war nur mit Vancouver nur eine andere kanadische Stadt mit dabei unter den Bewerberstädten. Es sind aber dann trotzdem eben diese zwei Städte, Toronto und Edmonton, geworden. Und sorry nochmal, dass ich das mit dem Finale nicht gewusst habe. Das ist jetzt irgendwie, das ist halt nur ein paar Problem. Wochen weg.
Das ist wohl kein, tatsächlich, ja. Also ich meine, man muss ja wirklich mal, in diesen Zeiten ist ja komplett alles neu. Wieso soll man das total auf dem Schirm haben? Man denkt jetzt erstmal, oh, jetzt geht's los. Jetzt ist ja auch eine Vorfreude da. Also bei mir ist es eine gemischte Vorfreude. Da mischt sich natürlich ein bisschen Wehmut ein, weil diese Bilder von den leeren Hallen halten mir nochmal vor Augen, was das gerade für eine beschissene Zeit ist, was das für eine Ausnahmesituation gerade ist.
Das ist auf jeden Fall so. Ja. Das sind dann auch noch abgedeckt, ja, eben mit so Tüchern, und das stimmt schon. Und dann hast du irgendwie diese großen Screens aufgestellt, und das sieht schon ganz cool aus, aber es fehlt halt, eigentlich das Wichtigste fehlt, oder mit das Wichtigste, ne, die Fans. Insofern muss man, glaube ich, einfach sagen, also die Erfahrung, die ich im Fußball gemacht habe, ist, ja, das ist halt einfach nur Fußball, ne? Und die spielen vielleicht besser als irgendwelche Amateurmannschaften, und die Bundesligisten spielen auch besser als irgendwie Zweit- und Drittligisten, aber es ist halt nur Fußball, und da passieren Fehler, und es ist gar nicht so spektakulär. Das ganz große und Spektakuläre kommt auch durch die Fans und durch die Stimmung und vor allem dadurch. Und ja, im Eishockey wird es ähnlich sein. Du wirst dann sehen, okay, das ist zwar, die spielen sehr, sehr gut Eishockey, aber irgendwas fehlt halt, ne, im Vergleich zu den Playoffs sonst. Nochmal, ich denke, es fehlt im Vergleich zur Regular Season gar nicht so viel, aber in den Playoffs ist es einfach so, du schaust dieses Spiel und es geht los, und schon bei den Nationalhymnen gehen die Zuschauer total ab, und dann wird die erste Scheibe tief gespielt und dann fährt einer hinterher und brennt den Gegenspieler gegen die Bande und es kracht und es gibt dann gleich die erste kleine Rauferei und die Fans flippen völlig aus, und das fehlt halt dann. Und ich glaube halt auch, dass es fehlen wird, dass ich, normalerweise ist es so, dass der Funken ja überspringt, ne, dass ich halt Teams und Fans gegenseitig anzünden und dann schaukelt sich das hoch. Und das wird fehlen. Und das ist dann, finde ich, dann sehr interessant. Hast du trotzdem einfach die Intensität, die du sonst hast in den Playoffs, oder hast du sie nicht?
Also ich fand beim Fußball am Ende, habe ich überhaupt keinen Unterschied mehr gemerkt, wie die Mannschaften agiert haben. Und ich hoffe dasselbe auch so ein bisschen jetzt für die Restsaison der NHL. Stichwort Restsaison, wo kann man sich das denn hier in Deutschland anschauen?
Also es wird tatsächlich auf zwei Sendern übertragen, DAZN und Sport 1. Ich bin jetzt erstmal für DAZN im Einsatz. Habe jetzt die ersten drei Spiele, Samstag hast du ja schon gesagt, Carolina Hurricanes gegen New York Rangers. Montagabend dann 20.30 Uhr, also am Samstag ist 18 Uhr, Montag ist 20.30 Uhr, sind echt tolle Zeiten. Ne?
Flames gegen Jets. Aus den USA. Also, ja, wenn ja, ich genau. Dann im Urlaub war, zur Mittagszeit Eishockey gucken oder abends im Hotel, das war schon geil, und das fehlt mir natürlich sehr.
Ja, das kommt halt jetzt wieder. Du hast halt ab 6 Uhr geht es normalerweise los. Jetzt eben am Montag dann 20.30 Uhr Calgary Flames gegen Winnipeg Jets. Und dann in der Früh am Donnerstag, da ist es dann doch mal in der Nacht um 4.30 Uhr, also früh morgens am Donnerstag, dann auch Edmonton Oilers gegen die Chicago Blackhawks. Ja, mit den Oilers, die schon in ihrem Preseason-Spiel oder ihrem Testspiel einen ganz guten Eindruck gemacht haben gegen die Flames. Man hat noch gesehen, okay, McDavid, er ist da, ein tolles Tor geschossen, so ein No-Look-Tor, wo er halt einfach hingefahren ist und alle haben gemeint, er passt jetzt und dann schießt er aber doch durch die Beine des Torwarts. Dreisattel hat auch schon wieder gescored. Auf die Oilers kann man natürlich sehr gespannt sein, weil sie eben halt jetzt einmal einer der besten Eishockeyspieler der Welt eben in Edmonton spielt und ein Deutscher ist. Insofern sind die Playoffs auch, glaube ich, in der Hinsicht interessant und mal schauen, ob die Oilers ja dieses Jahr mal ein bisschen weiterkommen.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das läuft. Ich freue mich, endlich wieder Eishockey zu sehen und nicht nur auf der PlayStation gegen irgendwelche Fremden zu spielen, die dann die PlayStation ausschalten, während man 5-0 führt. Das ist zum Kotzen. Ja, Christoph, tausend Dank, dass du dir so ganz spontan Zeit genommen hast. Hast du noch irgendwas, was die Eishockey-Nicht-Welt oder die Eishockey-Welt über diesen NHL-Neustart wissen sollten? Irgendwas, ich glaub, was ich vergessen habe?
Alles Weitere erfährt man dann vielleicht bei euch beim Plattsport oder halt bei uns bei Bissl Hockey. Also wir sind jetzt wirklich da auch so begeistert momentan, dass ich da fast täglich jetzt Podcasts und Instagram-Lives und so weiter veröffentliche mit einfach einem Blick auf die NHL-Playoffs. Wir haben eine wöchentliche NHL-Show ab vergangener Woche, da ist die gestartet, wo wir über Eishockey sprechen. Und ja, bisselhockey.de ist die Homepage. Es gibt einen Podcast, den man überall findet, wo es Podcasts gibt. Und ja, auf Twitter und Instagram sind wir auch unterwegs. Und ja, noch einmal viel, viel Vorfreude mit ein bisschen Demut natürlich wegen der aktuellen Situation. Oder mit viel Demut. Ich glaube, den müssen wir weiter haben.
Unbedingt. Und ich hoffe, dass vielleicht auch der Neustart der NHL dafür sorgt, dass die Leute zumindest in den USA und Kanada dann zu den Spielzeiten dann zu Hause bleiben und das vielleicht auch so ein bisschen das Infektionsrisiko wiederum senkt. Wäre ja schön, wenn das noch so ein Nebeneffekt wäre. Ja, Christoph, also du bist Fatsy6 bei Twitter und Bissl Hockey ist dein Podcast und euer Podcast über Eishockey, NHL, DEL, vielleicht auch mal KHL, wer weiß. Vielleicht kommt da noch was. Gibt ja ein paar Experten bei euch im Team, die die KHL über alles lieben. Grüße nach Düsseldorf. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen sonnigen Tag und viel Spaß am Samstag bei deinem ersten Spiel bei der NHL.
Danke. Und viel Spaß auch
danke.
Euch.
Danke. Und ja, ich bin Real Martin Tetze bei Twitter und ihr findet uns bei Plattsport, bei Twitter, bei Facebook, Instagram, alles. Und ja, schön, dass ihr da wart und kommt gut jetzt in die NHL-Fortsetzung hinein. Macht's gut. Ciao.
Plattsport. Der Sportpodcast.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.